Oh Gott, ja, dann hast du Pech gehabt.
Liebe Hörer des Bewegungsarten-Podcasts, willkommen zu einer neuen Episode. Der Episode nach den Olympischen Einzelrennen zumindest. Also ist ja schon wieder so lustig, wo habe ich mich jetzt versprochen?
Ich dachte gerade, du sagst, der Episoden-Podcast.
Nein, diese Phase haben wir hinter uns gelassen.
Und du hast nicht mehr gegendert. Liebe HörerInnen, was ist denn mit unseren Frauen?
Liebe Hörende des Bewegungsarten-Podcasts.
Oh, die...
ja, wir nehmen auf, wir haben heute Freitagabend vor den Team Relay. Wir wollten ja ursprünglich uns erst nach den drei Olympischen Rennen melden und dann eine Gesamtanalyse machen. Allerdings zwingt uns ein bisschen unsere eigene Organisation dazu, dass wir umdisponieren müssen. Nämlich ja zum einen der Horst. Hallo an dieser Stelle erstmal.
Hey zusammen.
Am Wochenende den Frankfurt City Triathlon und ist ein bisschen deswegen ein bisschen im Stress am Wochenende. Und ich und meine Frau Eva, wir fahren in Urlaub danach und haben dann kein Mikrofon mit und so und sind nicht erreichbar, sind quasi out of order. Insofern
ja, haben wir gesagt, auch mal kein
bevor
WLAN,
wir uns gar nicht
kein
melden, beißen wir in den sauren Apfel und melden uns quasi nur nach den Einzelrennen. Aber ich denke mal, es wird trotzdem noch viel zu besprechen geben.
Ja, absolut. Bisschen schade ist es schon, weil ich glaube, das Staffelrennen ist wahrscheinlich hochinteressant und spannend, aber du hast erwähnt, warum, aus welchen Gründen. Wir werden sicherlich irgendwann darüber nochmal sprechen.
Horst, du siehst sehr schneidig und sehr fit aus, wie ja eigentlich immer, aber heute fällt es mir ganz besonders auf. Wie sieht's aus vor Sonntag? Da ist ja quasi, jetzt ist ja dein erstes Rennen seit längerer Zeit, ne?
Ja, seit November 2019, Ironman 70.3 in Marokko und seitdem, ja, ich habe jetzt schon ein bisschen Fingerkribbeln, wenn man jetzt so lange nicht mehr im Renngeschehen war und ja, ist ein Heimrennen,
ja.
Habe ich ja schon 4-5 Mal gewonnen, immer ein paar gute Leute am Start.
Der Seriensieger.
Ja, deswegen haben wir so ein bisschen Stress, weil jetzt morgen einchecken ist und mit Corona macht es natürlich auch nicht ganz so einfach, weil es gewisse Sicherheitsmaßnahmen gibt, aber wie auch immer, ready für den Podcast und vor allen Dingen ready auch für Sonntag.
Ja, man merkt ja auch daran, du meinst es ernst.
Ich meine es ernst.
Ja, du meinst es ernst, weil vorher hast du noch gesagt so, ja, easy, Samstag geht trotzdem Aufnahme, schaffen wir, gar kein Problem. Und jetzt Nils Fromm heute noch auf der Startliste, sagt so, den lasse ich nicht vor, aber dafür brauche ich noch die extra Ruhe am Samstag, um nochmal...
Genau so ist es. Nee, aber ehrlicherweise, ich habe ein paar Dinge nicht beachtet, nämlich, dass es kein Shuttle gibt und so Sachen und ich muss mich allein organisieren, weil meine bessere Hälfte ist im Urlaub und wie ihr auch demnächst und ich bin alleine, also muss ich jetzt logistisch Höchstleistung vollbringen, daher ist es morgen extrem kompliziert für mich und aufwendig, aber gut, kriegen wir schon alles hin.
Alles zu schaffen,
ja. Alles schaffen, genau.
Yes.
Dann machen wir einfach, steigen wir quasi quer ein, oder?
Ja, direkt.
Rennen,
ja. Wir springen quasi direkt rein und werden wieder rausgepfiffen.
Genau. Nicht schlecht. Ja, da habe ich auch erstmal gestutzt. Ich war so müde irgendwie, weil das Rennen ja um 12:30 war. Und ich habe erstmal nicht ganz gecheckt, hängt das Bild oder was? Oder warum stehen da welche? Schwimmen die noch ein? Ist das irgendwie nochmal so ein Pre-Race-Video, bis ich erst gecheckt habe, dass da besagter Fehlstart vollzogen wurde? Was war da los?
Naja, also da stand wie die Mafia quer. Also ich habe das von oben, man hat es ja schön eigentlich aus der Drohnenperspektive so sehen können. Und ich dachte mir die ganze Zeit, Mensch, was macht denn dieses schwarze FBI-Boot da irgendwie, ne? Oder so ein, und steht halt nochmal mittendrin. Und und es scheinbar gab es da ein paar Verständigungsprobleme oder irgendwie wurde die Zeit dann ein bisschen zu knapp und ja, dann haben ja schon einige irgendwie so gesagt, wie konnte man das nicht, also vom Rest des Feldes, wie konnten das die auf der rechten Seite, also von uns aus linken Seite, wie konnten die das nicht sehen? Mhm. Aber natürlich bist du im Fokus im Tunnel von deinem eigenen Rennen und ja, was.
Ich fand's aber auch immer da. Ich fand's aber auch überraschend oder halt, man hat richtig gesehen, wie krass die im Tunnel sind. Mhm. Weil du hast ja richtig so eine scharfe Trennlinie gehabt zwischen denen, die gesprungen sind und die nicht gesprungen sind. Man kann ja fast sagen, sobald der Bug eigentlich zu Ende war, sind die Leute halt gesprungen. So, da gab es gar keinen, also...
Aber gut, weil alle neben dir auch springen.
Ja, und du denkst halt so, okay, dann hinterher. Und selbst, ich habe ja nochmal quasi im Real Life das gesehen, beziehungsweise ein Bild. sogar derjenige, also rechts sind sie sowieso, das rechte Feld ist sowieso gesprungen, aber auch der ganz, ganz links, ich weiß nicht, wer das war.
Der gerade so dran vorbeikam, ne?
Ja, im Prinzip der am Heck war, aber wirklich einer, der ist mit reingesprungen. Aber so als einziger quasi von der linken Reihe, fand ich auch beeindruckend, dass du so.
Aber es gab kein Startsignal, es war ein reiner Fehlstart und dann sind
es halt gab einen Start, doch, es wurde gestartet.
Ach so.
Ja, ja, also ein Start, also bin ich ganz klar der Meinung, es gab ganz klar ein Startsignal und an sich werden die halt alle regulär gestartet, aber das Boot war halt noch im Weg. Also es war halt wirklich zwischen bei den Veranstaltern, bei den Durchführern da dieses Abspracheproblem, dass der Start erfolgt ist, aber das Boot war da auch im Weg.
Ja, aber also, dass das bei Olympia passiert, ne?
Ja.
Also, da sieht man wieder, ja,
so Mensch, ist es halt bei einem Rennen, was du halt einmal machst, ne? Oder vielleicht einmal 2019 geübt hast. Und ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ne, wie viel jetzt so an Wettkampfrichtern die ITU stellt und so. Also, ich glaube, so ein paar Positionen stellen die halt schon zur Verfügung. Aber das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich. Kann man
uns ja gerne gut, aber mal unterrichten. Die ITU aber fährt keine Boote. Also da hat ja
genau, aber viel Personal ist ja trotzdem dann dort local vor Ort. Und die sind natürlich nicht unbedingt erfahren.
Zumindest auch jetzt zu Corona-Zeiten ist weniger Personal vor Ort oder kann weniger Personal vor Ort sein, als es vielleicht normal
der Fall wäre. Ja, aber ich glaube, also was am Wettkampfrichter und Personal dort vor Ort ist, ist glaube ich groß reduziert. Ich glaube, das ist wirklich dann jetzt die Unerfahrenheit gewesen zwischen Leuten, die halt sonst nicht viel mit den Rennen zu tun haben. Und dann, naja, kann es ja mal passieren, aber ist schon.
Ich habe kurz gedacht, die holen die Leute nicht mehr ein, ne? Bis das FBI-Boot dann wirklich dann knallhart dann 90-Grad-Kurve direkt vor die schwimmende Morde sich gestellt hat. Aber ich dachte kurz, okay, irgendwie schwimmen die 10 Sekunden, 15 Sekunden, die schwimmen immer länger nach vorne raus.
Es war ein bisschen zögerlich, ne? Bis die mal angefangen haben, loszufahren. Also auf dem Surfboard sowieso. Ich glaube, die sind auch fast so schwach, da mussten dann die Schlauchboote kommen. Aber ja,
das gar nicht schaffen mehr.
Das hat schon ein bisschen gedauert, bis dann auch wirklich das Signal kam, ey Leute, holt die zurück, bevor die jetzt hier noch an der ersten Boje zurückgeholt werden.
Na gut, aber dann wurde ja letztendlich ziemlich schnell, wie ich finde, dann das Rennen nochmal richtig gestartet. Und ja, die da reingesprungen sind, hatten ja schon so 100, 150 Meter Anschlag in den Armen. Also es war sicherlich ja doch ungünstig, wobei man dann ja auch wieder letztendlich am Schwimmergebnis sieht, also wenn man in die Liste dann nochmal schaut und sich die reinen Schwimmzeiten anschaut, dann hat sich da ja jetzt nicht groß was, also die entscheidenden Männer, die sonst auch vorne waren, waren auch dort wieder vorne, ne?
Ja.
Ja.
Man kann schon, ja, bei den Männern ist eigentlich Tendenz relativ gering, dass die rechte Seite vielleicht etwas schlechter geschwommen ist, aber
ja, aber auch schwierig zu sagen jetzt, ne? So.
Aber es gibt doch diese Seite, Tri-Stats, ich glaube.
Genau, da habe ich mich gerade drauf geschaut. Heißt, ja.
Ja, da war doch so eine Grafik zu sehen, Ponton-Start und Schwimmverlauf, glaube ich, oder sogar Endzeit oder
Nee, im Prinzip, da wurde verglichen, die hat die beiden Rennen genommen, einmal, also die beiden Rennen, die es halt auch nur dieses Jahr gab, WTS in Yokohama und Leeds, und hat die Schwimmer, die halt, die meisten sind ja auch in beiden WTS-Rennen gestartet und hat verglichen, wie sind die denn im Olympia verglichen mit diesen beiden WTS-Rennen geschwommen? Also in Bezug zur Spitze besser oder schlechter. Und je nachdem war es eingefärbt, rot war natürlich dann schlecht und grün war halt dann besser. Weiß war neutral und tendenziell, das deckt sich schon so ein bisschen mit Frauen und Männern. Bei den Frauen etwas ausgeprägter als bei den Männern, dass rechts etwas schlechter war als links. Ja. Was eigentlich auch interessant ist, denn rechts war die innere Seite, ne?
Ja.
Also rechts haben sich ja dann auch ein, was stand auf jeden Fall, Henry Skillman stand da, war aber noch ganz gut. Javi Gomez nicht gut wirklich geschwommen. Kevin McDowell, Morgan Pearson, die Brownie standen da. Javi Gomez war ja auch in der dritten Gruppe, muss man ja sagen, nach dem Schwimmen.
Ja, ist nicht so geschwommen. Ich war
erstaunt, aber klar, Startposition war jetzt am Anfang auch nicht so die beste. Ist das Prozedere beim Start Olympia genauso wie bei dem WCS-Rennen? Also mit
Ranking
und Auswahl?
Auf dem Pontoon hätte ich gesagt, jetzt schon. Bei Olympia an sich läuft es ja natürlich in der Auswahl etwas anders. Weil die Startnummern ja quasi nicht nach dem World Ranking ergeben werden, sondern die werden ja quasi vorher nach Nationen zugelost. Das heißt, es hat jemand auch die Nummer 1, der jetzt gar nicht die Nummer 1 im World Ranking ist. Und normalerweise hätte ja auch im Prinzip die Nummer 1 das Recht, als erstes auf den Pontoon zu gehen und dann seinen Startplatz zu bestimmen. Und bei Olympia wird das so gemacht. Da geht es halt dann eben nicht nach der Startnummer, sondern halt natürlich auch nach dem World Ranking. Also halt Mario Mola durfte dann quasi schon in einem eigenen Event vorher, in einer Sitzung haben sie quasi bestimmt, wer wo starten darf.
Ja, die Top 10 aber nur.
War das nur die Top 10 oder das ganze Feld?
Nee, die Top 10 durfte sich aussuchen.
Okay, jetzt war ich gar nicht so sicher.
Und der Rest des Feldes wurde gelost.
Okay. Ja. Ach echt, ja?
Ja.
Okay.
Also so habe ich das mitbekommen. Top 10 kann sich aussuchen im World Ranking. Und
der Rest wurde gelost, okay.
Genau.
Und dann musst du dich halt auf am Tag X auf deinen Platz stellen, ja.
Ja. Genau, also wir haben, wenn wir jetzt mal auf die reinen Schwimmzeiten schauen, kommt Monson Lewis als erster raus mit Dimitri Poljanski, Jonas Schomburg, auch erwartungsgemäß vorne auf 3, Henry Schumann, Martin van Riel, Taylor Reid fand ich auch extrem Kanada. Gut. Ja, das Neuseeland.
Ja, hat einen guten Tag erwischt, ja.
Ja, dann auch der Igor Poljanski, die haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen, ne? Die Poljanskis so, oder nicht mehr.
Die sind schon ewig dabei, die Jungs.
Die sind ewig dabei, die starten auch, aber die machen halt viele Weltcups, die sind nicht mehr so richtig in der WTS-Serie oder WTCS. Ja. aber ja, dadurch bekommt man sie halt nicht ganz so mit. Und man muss auch sagen, so ein bisschen ist auch, ich werde nicht sagen, also so fies sein und sagen, deren Zeit ist vorbei, aber Dimitri Poljanski hat ja schon mal auf jeden Fall eine kurze Phase gehabt, da hat er schon auch die Rennen dominiert und das ist ja schon ziemlich lange her jetzt.
Ja, und ja genau, lass uns gar nicht mehr so weiter über die weiter reden, die spielten eh keine Rolle mehr und naja. Wer mich auch noch, ich habe ja auf Taylor Mislatschuk gesetzt, auch als Medaillenkandidat, der ist auch relativ gut aus dem Wasser gekommen, was erstaunlich war, hat mich dann auch gefreut. Dann auch der Japaner, der Kenji Nena, der auch ein super Rennen gemacht hat. Also muss man wirklich auch sagen, schön für Japan. Und dann auch zum Beispiel Kasper Stornes. Der war ja so die letzten WTCS-Rennen, wo man immer so gedacht hat, oh Mann, warum ist er denn so weit hinten? Genauso wie Gustav Iden zum Teil ja auch, also war jetzt nicht immer so,
aber
so ultra geil.
Kasper Storn ist fast noch mehr irgendwie. Der ist ja fast noch, der Christian Blumfeld, der hat ja quasi auch schon vorher so aufmerksam auf sich gemacht. Iden ist ein bisschen untergetaucht und von Stornes hat man irgendwie so gar nichts mitbekommen. Und als er so gut aus dem Wasser kam, habe ich gedacht so, mein Tipp, mein Podiumstipp, da ist er.
Da habe ich auch gar nicht gedacht, Craig, absolut.
Ja, also das war so quasi das Schwimmen jetzt mal, oder? Muss man
Ja, man kann, nee, man muss nicht so viel sagen. Also man kann sagen, komplett im Unterschied zu den Frauen, ziemlich dicht beisammen. Und auch, ich finde, ziemlich im Unterschied auch zu den anderen olympischen Rennen. Also gerade Rio war es ja noch deutlich weiter auseinandergezogen. Rio wird auch deutlich welliger gewesen sein, wahrscheinlich auch mal deutlich strömungsanfälliger. Da war diese abgesperrte Bucht wahrscheinlich schon geeigneter. Aber wie gesagt, also ich habe schon gedacht, letztendlich mit Mario Mola und Hayden Wild, Harvey Gomez in die dritte Gruppe, was ja fast so die letzte Gruppe war, sage ich mal, oder die letzte Gruppe, wo man sagt, okay, da sind noch relevante Wettkämpfer dabei. Die sind ja mehr oder weniger alle innerhalb von 45 Sekunden aus dem Wasser gekommen. Und dann ging ja alles dicht bei dicht hintereinander weg.
Ja, und was aber auch noch irgendwo, was heißt erstaunlich war oder so, also vorne waren ja quasi so 5 Mann. Also Dimitri Poljanski, Taylor Reid, Henry Schumann, Monson Lewis, Schomburg und Martin van Riel. Und dann kam erst Johnny Brownlee. Und der musste kurz erstmal vorne ranfahren. Also der war nicht direkt vorne dabei, der Johnny.
Ne? Ja, aber ich überlege gerade, wie es in Leeds war. War er da auch von Anfang an direkt vorne dabei?
Ich meine schon.
Ich weiß es gar nicht mehr.
Muss ich mich jetzt auch ein bisschen aus dem Fenster lehnen, aber ich meine schon. Aber ich hätte jetzt schon auch vermutet, dass der direkt mit in der ersten Gruppe ist. Der war jetzt letztendlich dann auch, waren ja dann 9 Mann, waren vorne weg, noch Taylor Mislatschuk und der Kenji Nena, die sind dann auch noch rangesprungen. Und hatten jetzt letztendlich, gut, es waren 16 Sekunden auf die Verfolgergruppe. War jetzt natürlich auch nie ein Riesenabstand und hat man ja schon gesehen. Fand ich aber auch cool, hat man direkt in der ersten Runde, als sie durch sind, ist auch Alex Yee hat sich vorne gezeigt. Der hat sich auch auf keinen Fall irgendwie versteckt, geschont oder sonst was. Also gerade so Yee und Blumenfeld, die haben dann schon gut gedrückt und wollten die den Abstand ziemlich schnell dann auch begrenzen.
Norweger waren wirklich direkt dabei, ja. War kurzweilig das Radfahren, ne? Wenn wir jetzt erstmal so über, also
für 40 Kilometer?
Los, 40 Kilometer eigentlich, manchmal zieht es sich ja schon so ein bisschen. Nach 20 Kilometern sind dann alle Gruppen zusammengefahren. Also es war dann, glaube ich, relativ schnell absehbar, dass die zweite Gruppe auffährt und dann ist ja, ich sag jetzt mal, die Gruppe zu groß, als dass da halt wirklich noch jemand oder dass da wirklich noch eine Gruppe Initiative ergreift, sondern dann versuchen eher halt, wie es dann ja auch war, so Einzelakteure nochmal eine Aktion zu starten und versuchen noch ein paar Sekunden zu gewinnen.
Haben wir ja auch gesehen.
Haben wir auch gesehen.
Ging ja dann zweimal eine Attacke raus. Als erstes hat es Stefan Zachius probiert. Grüße von hier.
Ja.
Im Bockel-Style. hat er sich gezeigt. Ist ja schön, als einziger luxemburgischer Starter da nochmal ein bisschen Flagge zu zeigen. Ne? Also
ja.
fand ich ganz cool. Und dann ging es irgendwie weiter. Als nächstes hat man einen Deutschen eingeblendet gesehen und man hat erstmal nicht genau gesehen, wer ist das jetzt, so ein Mist. Ja, und dann war es Jonas Schomburg, der irgendwie zusammen mit dem Luis Knabel, irgendwie sind sie so ineinander, ne?
Ja, irgendwie kollidiert halt, ja.
Ja, irgendwie blöd kollidiert. Knabel musste ja dann auch komplett raus, Schaltwerk abgerissen. Mhm. Ach, ist natürlich bei Olympia super GAU, ne? Aber gut, was war für Jonas anders? Nichts. Also letztendlich...
Ja. Ja.
Gruppe verloren und das war's dann.
Ja, also ich finde das total, ich finde es aber total spannend, also nochmal auf die Technik anzugehen. Ich glaube, ausnahmslos fast sind ja alle mit TT-Bus gefahren.
Und mit was für Dingern, ne?
Ja, das fällt mir.
Also das war, glaube ich, in den letzten Olympiaden noch nicht so krass und auch in den Rennen davor, aber dieses Mal jetzt bei dem Kurs, scheinbar wegen dem Streckendesign auch, viele Flachpassagen, wo man drücken konnte eventuell, aber ist mir so noch nie aufgefallen.
Mhm. Eigentlich habe ich mir gedacht, ist es gar nicht so die Strecke, wo sich so ein Mini-TT-Bar aus meiner Sicht gelohnt hätte, weil die ist ja schon sehr eng und sehr kurvig und mir ist es auch aufgefallen, aber das scheint mir auch generell so ein Trend zu sein, der wiederkommt. Also der Trend war schon mal da. Jedenfalls habe ich den so am Anfang miterlebt. Da hat man quasi diese Mini-TT-Bars gehabt, die man sich so auch auf den Lenker, so Cinellis oder so, und die schraubst halt an so den Lenker ran und so. Ja. Und dann hat eigentlich, finde ich, Alistair Brownlee dafür gesorgt, dass dieser Trend, oder auch die Brownlees generell, dass dieser Trend sich langsam zurückentwickelt hat, weil die so die ersten waren, die halt komplett ohne Auflieger gefahren sind und dann halt aber auch wirklich dann weggefahren sind und die krassen Ausrüstversuche gemacht haben und dann gezeigt haben, naja, braucht man nicht so wirklich. Und diese Auflieger damals, die waren halt auch relativ unbequem, finde ich. Also es ist ja jetzt nicht so wie so ein Auflieger auf dem Zeitfahrrad, dass du so denkst, so, yo, liegst du geil drauf und kannst da geil drücken, sondern irgendwie, ja, also es war so eine kurze Notlösung. Und ich finde, es hat sich dann trotzdem relativ schlecht gesteuert. Also du hast irgendwie schon immer noch so ein Zusatzgewicht vorne am Lenker gehabt. Und deswegen habe ich dann auch irgendwann für mich entschieden gehabt. Ich bin dann auch zum Schluss eigentlich auch immer nur ohne oder wirklich die allermeisten Rennen ohne Auflieger gefahren.
Ja, aber das ist natürlich auch so ein Grund, weil es keiner gemacht hat zu der Zeit.
Genau, also ich würde sagen, das war so ein bisschen, war es ein so, vielleicht so eine modische Sache oder war halt dann nicht so in, aber man muss halt auch sagen, diese neuen Modelle, also die neuen Auflieger, das ist ja inzwischen was ganz anderes. Also die Brownlees orientieren sich ja mit den Aufliegern auch jetzt viel mehr an der Mitteldistanz, mit diesem nach oben, diesem hohen Winkel und so.
Gottesanbeterin Haltung, ja.
Das gab es ja jetzt auch. Also das ist jetzt wirklich nochmal eine neue Entwicklung. Es wird deutlich leiser sein. Das Cockpit wird trotz der Auflieger deutlich besser zu steuern sein. Und
ja, auch alles so 3D gedruckt, gell? Das sieht ja auch ziemlich durchgestylt aus bei den meisten.
Ja, genau. Schon nochmal da technisch gesehen nochmal wieder ein Comeback der Auflieger, auf jeden Fall.
Jede Olympiade bringt so seinen neuen Technikfortschritt mit,
stimmt schon.
Wobei ich fand immer früher diese Cinellis immer ganz geil, also das hat mich immer gewundert. Ich meine, ich bin ja nicht so lange da auf der Kurzdistanz unterwegs gewesen, aber hab mich dann gefragt, warum dann irgendwann die Leute dann die Dinger nicht mehr gefahren. Aber
okay. Ja, ey, die Kurse haben sich verändert. Also ganz ehrlich, früher waren die Kurse ja schon teilweise ein bisschen einfallsloser und da ging es mehr geradeaus. Und spätestens mit so Kursen wie in Stockholm oder so, oder wo es halt wirklich wendig wird, fand ich, stört, du hast sie nicht so wirklich gebraucht. Du bist eh meistens im Feld und diese Situation, wo du ja wirklich mal länger als alleine fährst und das da machen musst, waren ja eher begrenzt. Ja.
Aber um das Thema abzuschließen, ist mir eine Sache aufgefallen, das irritierte mich total, weil alles so durchgestylt war, 3D gedruckte Aerobars, aber keine Sprintshifter an den Aerobars vorne dran. Die haben alle nach unten gegriffen an die SDI-Hebel zum Schalten. Ja. Da denke ich mir auch, ey, alles so durchdacht und so, aber das inkonsequent, weil ich meine, da hättest du auch nochmal so ein bisschen
optimieren können. Ist das erlaubt? Ist das nach dem Reglement, also da bin ich mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht sicher, ob das nach dem Reglement erlaubt wäre.
Guter Punkt.
Es gibt ja auch die Regel, die dürfen ja nicht über die Bremsen hinausragen.
Ja.
Und ich wahrscheinlich.
Ja, das löst du jetzt einfach, indem du so steiler stellst.
Genau, stellst sie halt mega steil und die sind halt auch schon bequemer hier zum Liegen und sicherlich könnte man bei denen jetzt auch besser schalten. Hm. Ich weiß es nicht, das wäre, oder ist es eine Lücke oder du müsstest, es wird kein Modell geben, das müsste Marke Eigenbau sein oder halt Prototyp sein.
Nee, es gibt doch so Anbauteile, das kennt man ja auch
von Zeitfahrer. Diese kleinen,
Kannst du so dran pinnen irgendwie und verlegst es einfach unter das Lenkerband. Ja. Geht nochmal extra, also. Ja. Aber gut, wird seinen Grund haben.
Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, ob das technisch...
Wobei sie auch immer, gerade in Kurven und sowas, so eng und winklig, wie das war, musst du ja eh raus. Und wenn du dann auf Geschwindigkeit bist und auf der Geraden fährst, dann gehst du drauf, aber dann brauchst du ja meist auch gar nicht mehr so viel schalten. Und dann gehst du wieder runter an die Bremsen und kannst dann
Ja, ich habe schon einige so immer runtergreifen sind, aber egal, das ist...
Nee, aber definitiv ist mal abwarten, ja, aber wüsste ich jetzt gar nicht, ich kann mir vorstellen, dass es auch eine technische Sache ist, also technisches Regelwerk, so,
Ja, dann war es noch, was heißt lustig, am Ende war es lustig, Andreas Salvisberg hat ja in der vorletzten Runde dann nochmal attackiert und hat ja schon eigentlich einen ordentlichen, was Ordentliches rausgefahren. Und dann hat das aber fast verkackt, abzusteigen. Oh, es war ja super eng. Weil wir haben noch so gedacht, weißt du, holst du so 20 Sekunden raus und dann kriegst du eine Zeitstrafe. Ja, das wäre echt blöd gewesen. Ja. Aber gut, er hat es ja gerade noch geschafft und konnte dann in Ruhe durch die Wechselzone und schön wechseln. Ich habe mittendrin gerade als alle Radgruppen mit allen relevanten Fahrern zusammengefahren sind, musste ich kurz dann mal an Jelle Gens denken, den Belgier. Oh, den hätte man halt gern auch, gerade wenn es sich dann auch auf eine Laufentscheidung hinaus entwickelt, den hätte man schon gerne noch dabei gesehen, also ich zumindest.
Ja, der hätte da gut mitzureden gehabt.
Ja, weil der war jetzt auch gerade so in seiner Trainingsgruppe so einer der führenden Läufer, sage ich jetzt mal, oder er hat so ein bisschen auch das Lauftempo bestimmt. Und da war ja auch sein Landesgenosse, der Martin van Riel, ich meine, wird am Ende Vierter. Wenn der Jelle jetzt das so sieht, da denkt man bestimmt, hätte, wenn und aber, klar.
Man muss ja dazu sagen, also der hätte sehr wahrscheinlich anfangs in der dritten Gruppe gehockt, wo ja auch Hayden Wild drin war.
Ja,
Muss man wirklich sagen, er war jetzt wirklich mit einer der stärksten Läufer und boah, das kann man sich wirklich nur kaum, also man kann sich kaum vorstellen, wie ihm das Herz geblutet haben muss. Du siehst dieses Rennen, ich meine, nach 5 Jahren hast du diese Möglichkeit und dann entwickelt sich das Rennen auch wirklich so, dass es deinen Stärken denn entspricht und dann denkst du dir halt, ja okay.
Ja, also es war total bitter und ich hatte aber davor noch auf Insta auch so seine Stories gefolgt und habe so, man interessiert sich ja dann noch mal mehr, ne? Wie geht jemand damit um, der jetzt eigentlich hätte in Tokio sein sollen und nicht einreisen durfte und ein paar Tage später oder zu spät zu diesem Einzelrennen kommt. Und dann sah ich so, dann war er halt irgendwie noch länger dann bei denen in unten in Girona da und hat noch trainiert. Und dann saß er an einem, ich glaube, das war am vorolympischen Abend, saß er mit seiner absolut heißen Modelfreundin beim gemeinsamen Paella-Essen am Strand. Ey, es war wirklich, ich habe so gedacht, oh mein Gott, Jelle. Also man muss es halt versuchen, so gut zu nehmen, wie man nur kann. Ne? Aber ich dachte so, der hat... Trotz allem, er hat immerhin einen schönen Abend, schönen Ausblick.
Genießt sein Leben.
Und dann hat er noch, letzte Runde auf dem Rad und dann ist er ja dann auch geflogen. Aber ja, krass, wie man umschalten muss, ne?
Ja.
Also in so Momenten, dass du das schaffst. Wir sind gespannt auf heute Nacht im Relay mit den Belgian Hammers. Irgendwie fiebert man ja, wenn man die gerade so ein bisschen dann auch kennt, man fiebert noch mal mehr mit, gerade mit den Belgiern.
Ja, und die waren ja auch generell gar nicht so schlecht, ne?
Also ja,
hat Martin richtig gut drauf.
Die Valerie Barthelemy.
Genau, war richtig gut. Ja. Claire Michel, die Einzige, die jetzt nicht so zufrieden war, aber gut.
Aber als Team könnten die schon, haben die auch Chancen. Mhm. Genau, das war das Radfahren, oder?
Naja, eine Sache hätte ich schon noch anzumerken, und zwar finde ich, dass man die ganze Zeit gesehen hat, dass es Justus nicht gut geht. Also das sieht man ja immer daran, wenn jemand nicht vorne mitfährt im Feld, Und das ist Justus halt voll der Typ und er ist auch ja voll der Typ, das habe ich ja schon öfters auch gesagt im Podcast, der das kann.
Und technisch.
Der das technisch kann, der sich auch, der auch weiß, dass er sich da vorne aufhalten muss und sich da auch durchsetzen kann. Und jedes Mal, wirklich, wenn er das nicht geschafft hat, dann war das auch so, dass er dann kein gutes Ergebnis gezeigt hat, weil man hat gesehen, okay, er schafft es sich nicht da vorne so durchzusetzen und war auch immer relativ weit hinten platziert und ja,
leider hat man es schon
viel gesehen. Das hat man irgendwie gesehen, dass es auf dem Rad nicht gut läuft. Und dann hat man auch schon, ich finde auch beim Reinlaufen in die Wechselzone gesehen, okay, das ist kraftlos. So. Mhm. Und da wusste ich dann auch so, okay, das wird harter Tag. Jonas fährt mit einer halben Minute Rückstand hinterher.
Und ich mit einer halben Minute
und läuft nicht Vorsprung. Raus.
Ja.
Und Justus, die 10 Kilometer, das wird nichts.
Ja, schade. Schade aus deutscher Sicht natürlich. Genau, das müssen wir an dieser Stelle nochmal sagen. Aber es ist noch nicht alles verloren und das Team Relay kommt auch noch. Und man sieht halt einfach, dass das ist dieser internationale Sport, der brutal hart ist, ne? Und die Leistungsdichte ist super hoch und alles kein Wunschkonzert, ne? Da kannst du noch so gut trainiert haben.
Ja, ich kann da echt mit fiebern und auch mitleiden. Ja. Aber man hat immer so dieses Gefühl, so, ach, schade. Und dann siehst du irgendwie ganz kleine Nationen irgendwie dann zumindest im ersten Drittel des Feldes nicht so, ah, der hätte auch an einem schlechten Tag vielleicht, hätte er vielleicht dabei sein können, aber du weißt ja nicht, was vorgegangen ist. Deswegen darf man so auch nicht denken.
Ja.
Und aller Ehren wert, dass die Jungs da auch trotzdem durchgezogen haben. Ne? Also muss man ja auch sagen. Manche steigen dann aus, machen dann fresh für die Staffel oder was. Also
ja, das finde ich auch vom Jonas Schomburg. Er hat das Rennen auf alle Fälle beendet.
Ja.
Klar läufst du die 10 dann auch nicht mehr so durch, wie du es normal gemacht hättest. Aber was ja auch klug und sinnvoll ist, aber es gehört halt auch dazu, finde ich, oder ich finde es gut, dass man da kein DNF stehen hat, sondern das Rennen beendet.
Genau, das hätte ich generell gesagt. Das ist so eine Sache, die hat mich schon auch überrascht, dass viele wirklich dann durchgelaufen sind. Also klar, der Matthew Sharp, der ja quasi ganz klar wirklich der Helfer vom Tyler Mislawchuk war, der ist ja wirklich, also das war ja schon fast provokant, wie er aus der Wechselzone spaziert ist, muss man ja fast sagen. Also der hat ja keinen Zweifel daran gelassen, okay, mein Job ist hier erledigt, ich spaziere jetzt ins Ziel. Aber generell habe ich mir schon überlegt, okay, wie sieht's denn aus, so jenseits der Top 20 vielleicht, was machen die da und wie viele gehen raus? Und klar, bei den Frauen nachher waren viele Überrundungen dabei, aber auch Männer haben denn doch noch alle, also ich finde, der Respekt wurde dem Einzelrennen gegenüber schon erbracht.
Ja,
also das haben dann viele ins Ziel gebracht. Da hat man jetzt noch nicht so diese krasse Spezialisierung gesehen.
Zum Glück, finde ich.
Zum Glück, ja. Und trotzdem muss ich sagen, um vielleicht so die Leistung der Deutschen abzuschließen beim Jonas Schomburg, weil natürlich, es ist klar, ne, er schaut Olympia und dann schauen natürlich auch viele Leute, die jetzt natürlich nicht die letzten 5 Jahre Kurzdistanz verfolgt haben und für die meisten ist es klar gewesen sein, es ist ein Erfolg, wenn wir mit einer Top 15 nach Hause fahren. Jonas ist mit, ja, vielleicht leichten Hoffnungen auf eine Top 10 angereist.
Ja, würde ich schon sagen.
Würde man das schon sagen.
Kann man ihm
schon aber sagen. Aber ich glaube, erstens muss man immer ein bisschen demütig sein, sowas zu erreichen. Letztendlich, Justus Quali ist ja eigentlich eher auf das Team-Relay ausgelegt. Genauso wie bei Annabelle. Also die, würde ich ja sagen, sind ja eigentlich fast in Anführungszeichen so ein bisschen entschuldigt für das Einzelrennen. Letztendlich hatten wir bei beiden Rennen immer so einen One-Shot. Bei Männern Justus, bei den Frauen hatten wir Laura. Und jetzt schauen wir uns mal die Franzosen an. Ne? Also bei den Franzosen 2 Sieger, WTCS-Sieger schon mal. Der Berger hat auch auf jeden Fall schon mal, also WM-Bronze und generell Bronze. Also da haben wir mal 3 richtig dicke Kandidaten am Start, so 3 Medaillengewinner. Der beste Franzose auf Platz 13, so, ne? Ja. Also das muss man halt auch sehen, dass selbst solche Nationen, klar, man sieht jetzt immer nur ganz vorne und denkt sich so, oh ja, die Norweger und alles aufgegangen und so. Und aber es gibt auch viele Nationen, da ist es überhaupt nicht aufgegangen.
Guck dir die Spanier an.
Spanien.
Ja, und da haben wir Mario, Alaza und Gomez, ne?
Ja.
Und Mario schafft gerade so mit Hängen und Würgen eine Top 10.
Ja.
Das ist, ja, und da brauchen die Deutschen jetzt gar nicht da groß rummachen, ne?
Ja.
Oder sagen, was haben wir da für Leute oder was ist das? Und was sind, dann wird wieder diskutiert, was sind das für Quali-Rennen, wie läuft eigentlich die Quali ab? Und wieder, dann wird sich wieder beschwert, wie kann man eigentlich auch so eine Strecke machen? Kein Wunder, dass das nichts wird oder sowas. Oh, man kann es auch Ich denke immer, man kann es mir nicht recht machen, aber da gibt es noch.
Ja, die Athleten haben, genau, die Athleten haben mir Bestes gegeben, auch Stichwort Strecke. Muss leider sagen, fand ich jetzt irgendwie auch nicht so geil, weil ich habe dann irgendwann Tage später dieses Surf-Event gesehen und da dachte ich mir, hey, wieso haben die dort nicht den Triathlon veranstaltet? Hast ein geiles Meer, gutes Panorama, hast irgendwie auch schnelle Strecken, ist auch fürs Auge ganz cool, für die Sportler zum Präsentieren. Ich weiß, hat alles so seine Gründe, ist schon klar, aber so als Zuschauer war die Streckenkonstruktion...
Ah, du hast halt nur den geilen Strand, ne? Wer weiß, was da, was du sonst für eine Strecke bauen kannst.
Also ich finde...
Ja, erstens ja. Und zweitens haben sie ja die Freiwasserschwimmer, die schwimmen ja auch im Becken. Die haben ja quasi dieses ganze...
im Hafenbecken.
Die Tokyo Bay, die haben sie ja quasi wie abgeriegelt und leiten ja quasi in die unteren Schichten Kaltwasser rein, um dieses ganze Ding umzuwälzen, damit es kälter wird. Also Surfen ist ja vielleicht ganz geil bei 30 Grad, dann frierst du nicht so, aber Maximum Schwimmen ist halt nicht so geil. So gerade die Freiwasserschwimmer, die haben ja auch schon Hitzetote in den Rennen gehabt, bei denen wurde es richtig kritisch.
Und ich muss ehrlich sagen, wir waren ja, wann waren wir in Tokio? 19 oder 20?
19?
Ja, 20 war ja, oh, ja. Corona, 19, genau, Ende 19. Und da war ja damals, war ja im Sommer dann das Test-Event und wir waren im Winter dort. Und haben ja dann auch direkt mal geschaut und wollten ja das auch mal, ja, da in die Nähe kommen. Wo starten die genau und wie ist das? Ja. Also ich fand jetzt schon, also als Tokio noch quasi Tokio war und gelebt hat, ist das schon ein schönes Race-Venue. Also du hast als Hintergrund so die Rainbow Bridge und siehst das so ganz, ganz schön. Und als wir dort waren, und wir waren ja auch direkt da, da sind ja auch so ein paar ganz nette Attraktionen für Touristen, war das nicht so schlecht, ne? Was die dann letztendlich als Streckenbau da gemacht haben, das ist...
Ich fand die Strecke aber absolut olympiawürdig.
Ja, die aber ist ja manchmal nicht so schön, wo die da lang gefahren sind.
Ja, gut, aber halt nicht, jetzt seien wir mal ganz ehrlich, so sieht Tokio aus. Also ganz ehrlich, also du hast halt wirklich diese Baukästen, sag ich jetzt mal. Also,
diese riesen Autobahnen halt und,
ja,
diese,
und das ist diese
tief...
Ja, also das Tokio ist halt hat irgendwie seinen Reiz, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt so, oh, was für eine architektonische schöne...
Es ist nicht Valencia.
Alt-japanische Stadt, also ganz und gar nichts. Also so sieht es halt immer aus. Und an Sportlichen gesehen fand ich es absolut olympiawürdig. Also halt sehr technisch, sehr kurvenreich und hat auch viele gefordert. Ja. Also wie gesagt, Morgan Pearson zum Beispiel als sehr prominentes Beispiel. Und die anderen, die haben halt ihre Probleme gehabt zu folgen. Und dann hat man dann im Laufen gesehen, okay, jetzt wird's eng. Genau. Eine Sache, die ich noch sagen wollte zum Jonas Schomburg, und dann schließe ich das Ganze ab, genau, wegen Laufleistung bewerten. Die Zeiten, Spitze und er, gut, man hat gesehen, er hat so auf die Spitze roundabout 1,5 Minuten, das bekommt er so generell, damit schafft er halt meistens noch so die Top 10. Dass er jetzt natürlich, ich glaube, was waren es jetzt im Schluss, ich glaube 5 Minuten knapp, ne?
Ja.
Kann man natürlich nicht so sehen. Also gerade,
nein, natürlich
du nicht. Läufst, wenn du hinter dem Feld herfährst, du kannst einfach mal 1,5 Minuten einfach mal abziehen, psychologisch, und bei Jonas ja gerade auch mehr. Also er ist ja wirklich gewohnt, so als erster raus und dann quasi sich festbeißen und dann...
Ja gut, also ich hoffe, um ehrlich zu sein, dass ihn dann ein Mann von der deutschen Delegation, wer auch immer da stand, Bügner, Häuslein, wer auch immer, sagt, okay, komm, das Rennen ist gegessen. Du machst hier nichts mehr. Schon dich, verdammt. Mach das zu Ende, weil das ist der olympische Spirit, mach das Rennen zu Ende. Aber Junge, ob du jetzt 40. wirst oder 35. oder 30. so what, ne?
Das ist jetzt auch nochmal ein guter Hinweis. Betrifft auch die Frauen. Wer war nicht von den Trainern dabei? Waren überhaupt Trainer dabei oder waren nur Funktionäre dabei? Weil es war irgendwie so ein bisschen nicht so ganz einsichtig.
Ja. da muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich jetzt nie sagen, was ich wirklich denke. Weil das geht halt zu weit wieder oder das bringt nichts. Da liegen auch viele persönliche Probleme quasi von der Vergangenheit. Wir alle kennen ja Gregors Rio-Geschichte, brauchen wir jetzt nicht nochmal weiter drauf eingehen. Aber es waren dabei der Sportdirektor Jörg Bügner, Reinhold Häuslein als Vizepräsident.
Hessensport, genau.
Genau. Und der Dr. Kaspar Grimm als
Sportarzt.
Arzt. Genau. Ja.
Okay, also kein Coach, gar nichts. Also kein,
na gut, das Problem ist, wenn du jetzt zum Beispiel Ron Schmidt mitnimmst, der ist halt auch Trainer von Laura Lindemann und hat letztendlich ja nichts, also dann wird es wieder, was in Anführungszeichen vielleicht parteiisch oder, finde ich in Ordnung, ne? Ist natürlich aber dann fragwürdig, haben wir nur die beiden Männer, die da mitkommen.
An sich hätte es ja schon noch... Wie war das? Ist eigentlich nicht in offizieller Funktion, ist Fares doch noch drin, oder? War das nicht bis September oder haben die es jetzt schon beendet? Ich habe es jetzt schon wieder vergessen, wie das war.
Keine Ahnung, aber das zeigt halt auch wieder, wir haben letztendlich immer jetzt noch keinen Elite-Bundestrainer.
Ja.
der da hätte mitfahren können als wirklicher Coach, wie du gerade auch Horst sagst, ne? Es war,
hey, ich finde es crazy.
Es war da kein Coach in dem Sinne.
Ja, also selbst wenn es ja nicht mein Trainer ist, muss es ja nicht sein in so einem Team, aber dass du da jemand aus dem praktischen, mit dem praktischen Know-how hast, der dir auch mal sagt, okay, jetzt hier, das ist die Empfehlung so und so. Aber gut, das war jetzt nur als Laie von außen jetzt mal so gesprochen.
Ja, na klar, also irgendwo Laien. Letztendlich gut, ein Reinhard Häusern, der hat auch schon ein paar Rennen gesehen.
Das haben Sie ja gesagt, klar. Er hat viel Erfahrung schon, er war die letzten Jahre eigentlich, letztendlich, wo war Reinhold Häuslein nicht?
Ja.
Und was er da auch immer macht, okay. Auf jeden Fall hat er große, wie sagt man, also Erfahrung und bringt da was mit.
Ja.
Ja.
War auch letztes Jahr bei den Spielen dabei in Rio? Ich glaube, der ist auch hingefahren.
Ich meine, der war bisher eigentlich
überall
immer dabei. Ja.
Insofern gut und klar, du musst halt irgendwo eine neutrale Person nehmen. Das ist schon richtig.
Und da war die Wahl.
Aber eher, klar, es wirkt nach außen schon natürlich blöd. Wenn du so keine Trainerposition so richtig dort hast.
Ja. Ja.
Genau, zum Laufen. Bam, bam, bam. Ja, ich finde, man hat gesehen, dass relativ vorsichtig angegangen wurde, denn die Gruppe war ziemlich lange noch recht groß. So. Mhm. Also bis zur Hälfte, was hat man noch gehabt, so fast bis zu 15 Athleten, ne? Die da noch beisammen waren. Und ja.
Ja, man hat, leider Gottes musste man, finde ich, ziemlich schnell erkennen, dass Mario Mola wohl auf keinen Fall Olympiasieger wird oder irgendwo was da vorne noch erläuft, wobei er sich im Laufe des Rennens...
Keiner von uns hat auf den Gewett, also...
Ja, ach, hätte mich immer gefreut, das muss ich sagen.
Ja, das natürlich, ja, aber...
Aber der ist da in so Tippelschritten irgendwie raus. Es sah schon ein bisschen verletzt, fast so ein bisschen verletzt aus, war schade. Genau, und dann fand ich direkt, dann kam halt auch, McDowell war dabei. Man hat so gedacht, okay, Pearson war nach dem Rad oder war beim Rad dann halt schon weg. Und es ist immer irgendein Amerikaner ist da, ne? Also das ist,
ja, aber
bei den Männern war es jetzt auch ziemlich schwierig und auch mit der Nominierung und so weiter. Und der McDowell hat ja ein absolut krasses Rennen gemacht.
Aber so zum ersten Mal auf dem Großevent, so die Amerikaner.
Der hat richtig performt mit seinem, was ist er geworden? Sechster, glaube ich, ne?
Ja. Ja, also ich finde so ein bisschen das Ergebnis, die Mischung alt versus new, also das Ergebnis, so wie es jetzt ist, hätte man nehmen können, ganz klar. Auch die drei, also das Christian Blumenfeld, dass er gewinnt, ist jetzt, wie soll ich sagen, es ist keine mega Überraschung.
Aber wir haben ihn alle nicht gesetzt.
Wir haben ihn natürlich jetzt alle nicht gesetzt. Man hat schon gedacht, so in der Laufentscheidung, okay, insofern ist es schon eine kleine Überraschung, hat man doch Alexi favorisiert. Das ist der Blumenfeld, aber es ist jetzt nicht, dass man gesagt hat, so, oh mein Gott, Christian Blumenfeld, das hätte man überhaupt nicht gedacht. So, das ist insofern ja nicht. Genauso geht es mit Alexi, der war sowieso ein Favorit. Und genauso ging es auch mit Hayden Wild. So, dass er jetzt auf dem Podium ist, ist jetzt, hätte man sich denken können, ja, kann passieren, aber letztendlich haben ja doch viele einen Vincent Lewis genommen, denn doch Athleten, die jetzt schon ein bisschen länger, ich sag mal, im Business stehen und schon so etwas größere Namen sind. Und die haben ja teilweise nicht so schlecht performt, zum Beispiel Johnny Brownie, der war ja auch ziemlich zufrieden, aber auch, er hat schon mal direkt gepostet, das waren auf jeden Fall seine letzten Olympischen Spiele.
Ja.
So, also schon mal einer, wo man sagt, okay, ne, Gomez hat man vorher sowieso nicht erwartet, dass er jetzt noch groß aufs Podium angrifft. Ehrlicherweise nicht. Stimmt, Horst, das war dein Pick, ne? Aber er hat schon mal gesagt, okay, das war mein letztes ITU-Rennen. So. Also ich finde, es kommt jetzt schon so, du hast auf der einen Seite, es ist so ein Mix-Ergebnis, ne? Es haben schon noch welche gut performt, wo man sagt, okay, jetzt geht's langsam gegen Ende zu und dann hast du Leute, wo ich sage, okay, die erreichen gerade ihre Leistungshöhe. Hayden Wild, Alexi, Christian Blumenfeld ist voll drin. Und ein paar neue. Also Ben Spijak auf Platz 7, ganz klar. Max Studer auf Platz 9. Einer der Neuen.
Ja.
Und halt auch ein Kevin McDowell, ganz klar.
Aber dass der Antritt von Blumenfeld dann, glaube ich, bei Kilometer 9 kam, das war wahrscheinlich auch zu erwarten. Also ist ja bekannt, dass er da immer früh, sagen wir mal, einen frühen langen Sprint zieht.
Muss, so, oder? Er muss.
Oder muss, ja, um gegen die ganz schnellen Sprintstarken durchzusetzen. Aber dass der Abstand dann so groß ist.
Abnormal,
also,
oder?
Wie wisst ihr den letzten Kilometer?
Nee, ich weiß jetzt keine Zwischenzeiten an sich.
Das muss ja unglaublich schnell gewesen
sein. Also wir haben vorhin das 10.000 Meter Finale auf der Bahn geschaut. Ne? Also heute war ja erster Leichtathletiktag. Und die sind angelaufen mit einer 2,44.
Und dann der hatte sogar einen riesen
Abstand. Und der hatte noch Abstand. Ja. Ey, der Blumfeld voll mitgekloppt. Alexi, Hayden Wild, die hätten gesagt, Alter, ihr seid hier die Spezialisten oder was? Was macht denn ihr hier für ein Gebummel? Gut, wie die dann den letzten Tausender rennen, das ist halt auch krass. Aber also wie der Blumfeld, also dass er attackiert, ich glaube, das war allen, die vorne noch dabei waren, klar.
Ja.
Weil er von vornherein war klar, der Blumenfeld will Gold gewinnen. Ich meine, klar, jeder will Gold, aber das war ja wirklich auch sein großes Ziel. Aber dass das, wie du sagst, Thorsten, dass der Abstand dann so exorbitant groß war, glaube ich, hat auch so ein bisschen den Alexi überrascht und auch den Hayden Wild. Und das hat man dann auch gleich gesehen. Ich fand es halt so, ich finde, der Alexi sieht immer aus wie so ein Rennpferd. Ich denke da immer an eine Rennbahn, wo die Pferde auf Gras halt so rennen. Und dann siehst du halt den Blumenfeld, der ja wirklich körperlich, quasi, wenn man jetzt so von den Triathleten guckt, ist ja ein krasses Gegenteil.
Wie so ein Panzer.
Ja, und der haut das Ding da raus und dann fällt er da über die Ziellinie und dann entledigt er sich da auch
allem. Wahnsinn. Aber ich finde schon, dass er sehr taktisch und sehr überlegend bedacht, genau, das ist das Wort, bedacht, das Rennen bestritten hat, denn es war ja nicht so, Alexi hat die ganze Zeit das Tempo gemacht. Mhm. Also Alexi war die ganze Zeit vorne und Christian Blumenfelder hat die ganze Zeit eigentlich verwaltet, hat sich umgeschaut, hat gemacht, hat wahrscheinlich auch dementsprechend viele Körner gespart, muss man dazu sagen. Und
anders als sonst zum Teil?
Genau, dass die Attacke so kommt und seine Nehmerqualitäten gerade über einen längeren Zeit kommen, die hat er wahrscheinlich wie kein Zweiter. Es kommt, irgendwie war klar. Aber dann hat wahrscheinlich wirklich auch Alexi zum einen schon viel Führungsarbeit geleistet und zum anderen war er wahrscheinlich auch, oder waren Hayden Wild und Alexi wahrscheinlich wirklich schneller zufrieden mit Silber und Bronze. So, und tendenziell ja generell zu beobachten, dass, spricht eigentlich auch nochmal für Blumenfelds Fitness, sind ja viele mitgegangen. Also ungefähr bis zur Hälfte war die Gruppe ja noch sehr groß, danach ist sie auseinandergeflogen und danach ist ja gerade auch zu diesem Trio der Abstand auch mal richtig groß geworden.
Boah,
sieht man ja auch bei Tree Stats, hat ja die, wir haben es alle auch sehr gut ausgearbeitet, diese Kurve, ne, wie der Rennverlauf war, der Abstand gemessen gegenüber dem Race Leader. Mhm. Wie das dann doch teilweise gerade so in der Top 10 noch recht beisammen war und dann so ungefähr ab Kilometer 5. Also das ist halt auch so ein Zeichen für die Hitze. Solange du pokerst erstmal, gehst noch mit und dann aber knallst du halt richtig und ja.
Aber das finde ich dann, da muss ich auch wirklich sagen, das finde ich toll zu sehen. Wir haben 1, 2 und 3. Die sind innerhalb von 20 Sekunden. Und dann ist zum vierten Martin van Riel, ist es halt auf 3, sind es 30 Sekunden knapp. Das ist ziemlich klar. Ne? Und da braucht man sich auch dann irgendwie nicht, normal ärgert man sich ja so als Vierter dann so und denkt, oh, warum werde ich Vierter? Aber letztendlich war das das, was am Tag möglich war und ach, hätte ich noch oder irgendwie, ne, also das Podium ist absolut klar und verdientermaßen in allen Disziplinen auch haben die gezeigt, der Blumenfeld hatte ein Hammer, krasses für ihn auch Schwimmen und auf dem Rad ballert er und er hält sich ja auch nicht zurück und dann war er am Ende der Stärkste und Hayden Wild und Alexi haben auch einfach im Radfahren, Hayden Wild musste von der dritten Gruppe, die mussten halt auch erstmal fahren. Stimmt. Das darf man nicht unterschätzen.
Er musste halt ganz schön viel auch zubügeln.
Und da hinten waren jetzt auch nicht so viele. Ich meine, da war Mario, da war Hayden Wild.
Da war Gomez
in der dritten Gruppe. Da war Gomez, ja. Aber das ist halt auch nicht so easy peasy und man hat ja gesehen, da vorne wird richtig Rad gefahren.
Ja.
Also von daher fand ich das dann. Und das war wahrscheinlich für Alexi, wie du eben auch gesagt hast, und für Hayden Wild, das war schon, die sind ja super jung, wobei, wenn du immer guckst, Christian Blumenfeld ist halt auch noch 94er Jahrgang, ne? Der ist jetzt auch kein Alter. Also wenn du da siehst, ja gut, da ist ja fast dann
ja, Johnny Brown die
90er.
Ja. Nee, aber klar, sowas spielt ja auch eine Rolle, gerade Hayden Wild, der von der dritten Gruppe kommt und so und je nachdem, wirklich, da hängt auch viel, wie hast du dich positioniert beim Radfahren, wie viel Körner hast du in den Kurven verschossen und so und sowas spielt ja alles mit rein, ne? Genau.
Ja, wobei ich gehört habe, dass er in der Verfolgergruppe da mit den Norwegern, ich glaube, eigentlich die Norweger überwiegend die Pace gemacht haben. Also
ja, du hast immer einen Norweger gesehen, aber dass es gesagt wurde, dass es wirklich nur die Norweger waren, fand ich jetzt auch nicht.
Aber gesagt. Die haben schon Initiative ergriffen.
Ja, also klar. Ja, sagen, die halten sich nicht zurück.
Ja, aber also, das machen sie ja immer, das sind sie ja auch gewohnt. Und ich fand auch ehrlich, also so habe ich es persönlich gesehen, Kaspar Stornes hat auf dem Rad am meisten gemacht in der zweiten Gruppe. Aus meiner Sicht auch viel mehr als Christian Blumfeld. Also ich will jetzt auf gar keinen Fall jetzt da irgendwie Blumfeld irgendwas absprechen. Aber nee, ich habe mir gedacht, krass, wie viel auch der Stornes vorne fährt. Und da habe ich noch überlegt beim Radfahren, ob das vielleicht auch so eine Teamtaktik ist. Aber das ist halt auch, ich glaube, immer so eine Momentaufnahme. Was zeigt die Kamera gerade und so? Und,
Also so eindeutig wie Nicolas Bierig bei den Frauen waren die Männer jetzt nicht. Halten wir es vielleicht einfach mal so fest.
Ja. Genau. Aber dann können wir auch mal zu den Frauen wechseln, oder? Wir haben ja schon hier eine Dreiviertelstunde.
Ja.
Männer. Yes.
Da will ich zum Anfang einfach nochmal nur kurz sagen, auch nicht so lang, dem darf man nie, finde ich, eine große Bühne geben. Aber der erste Bummer war ja schon vor dem Start. Julia Lelistrato war positiv auf EPO.
Ey, ja, das als wären wir so in den 2010er Jahren.
Oh, Alter, wie blöd bist du eigentlich? Und warum, ne? Warum? Das macht einfach so viel kaputt. Und warum hat man sie nicht schon irgendwie früher mit der Kacke erwischt, denke ich mir. Weil die Frau hatte ihre Karriere.
Gerüchte gibt es ja immer, gell? Aber dann erwischt es dann doch dann wieder die
Gerüchte,
von denen man da...
Ist noch keine, positive Probe und ist auch noch keine Sperre, ne?
Genau, so sieht's aus. Es ist aber irgendwie komischerweise immer tragischerweise, ich sag's mal so, Ostblock-Athletin, dann mit einem Dopingmittel, wie der Träger schon sagte, das, was jetzt eigentlich offensichtlich nachweisbar ist. Und ja, es... schade für den Sport und für sie sowieso als, ich meine, klar, aber das hat sich selber...
Aber andererseits, weißt du, und wenn man jetzt sagt, ja, die muss man jetzt lebenslang sperren, ja, die Karriere ist eh vorbei. Also die war ja eh schon, die war jetzt nicht mehr in ihren Anfangsjahren. Also, und das ärgert mich. Die war bei allen Olympischen Spielen, ne? Und hast du Dreck am Stecken, ey.
Ja, aber was mich ärgert, diejenigen, die hinter ihr platziert waren und wo du wahrscheinlich
die den Platz genommen hat, ne? Ja.
Richtig, da geht es um Preisgeld, Plätze und so weiter. Und die war ja oftmals also bei diesen B-Rennen, sage ich mal, unterwegs. Irgendwie Alanya, Antalya, also die ganzen Weltcups, Europacups und hat auch richtig abgeräumt. Aber ja, das ist für die Mitstreiter halt immer ärgerlich, sowas zu sehen.
Ja, für alle Beteiligten. Also, naja, gut, nicht weiter drüber reden. Ja. Aber
Der Schaden fürs Feld ist da. Weil es heißt natürlich öffentlich, wir wundern es und so. Und letztendlich sind ja alle voll. Der Verdacht verhärtet sich ja immer mehr, wenn du halt quasi eine oder einen erwischst. Genau, ansonsten zum Schwimmen. Diesmal ein cleaner Start.
Ja.
Erstmal Verspätung, würde ich sagen.
Stimmt, Verspätung, genau. Wir sollten erstmal aufs Wetter. Clean. Also das ist halt natürlich, das ist natürlich halt krass, ne? Also du hast halt komplett umgedrehte Wetterverhältnisse. Und ich glaube, da haben wirklich so einige Frauen gedacht, so, oh nee, das ist jetzt nicht wahr.
Na gut,
das ist jetzt nicht wahr.
Du wusstest von vornherein, okay, Summer Rappaport, du kannst so gut schwimmen, wie du willst.
Ja.
Du wirst heute leider keine Medaille holen. Oh, was ja.
Ich hab von Murray die Instagram-Story gesehen, irgendwie dann viele Stunden vorm Rennen, ey, schüttet in Regen, alles dunkel draußen. Also da dachte ich mir auch, ey, da hast du als Athlet auch gar keinen Bock. Und da hast du eh schon Probleme, dass du keine Zuschauer hast und so. Ja. Also da bist du wirklich echt... Und du hast ja gesehen, die Athleten teilweise mit Handtüchern bedeckt, weil sie nichts dabei hatten scheinbar oder halt zu wenig. Ja, halbe Stunde Verspätung war dann der Deal. Und ich musste mich auch noch zusammenreißen, weiterzugucken, weil ich dachte, boah, es ist jetzt schon halb eins und es ist dann Viertel vor eins. Und,
man ist schon ein bisschen, ist nicht unsere Zeit, ne?
Nee, aber gut.
Aber gut, was tut man nicht für Olympia, ja. Genau. Ist ja auch nur diesmal alle 5 Jahre.
Alle 5 Jahre.
Ja, also aber so ein paar Frauen, die man ja schon so kennt, die jetzt technisch ein bisschen Probleme so schon haben, sind halt von vornherein dann schon weg. Und beim Schwimmen hat sich ja das Feld der Frauen unfassbar zerpflügt schon.
Ja.
Das ist ziemlich schnell, ziemlich früh, ziemlich groß gerissen.
Also klar, dass natürlich eine kleine Gruppe gehen wird, das haben, glaube ich, alle vermutet. Und das ist Jessica Learmonth.
Ich muss es gerade sagen, wir haben auch immer mal so parallel, oder wir haben eigentlich hauptsächlich auf Eurosport geschaut, weil wir die öffentlich-rechtlichen Kommentatoren nicht immer so viele Insights haben wie natürlich Roland Knoll, der sitzt ja an erster Stelle. Aber es war so, also es war wirklich, ich fand es goldig, weil er hat Jessica Learmaus genannt. Oder so hat sich's angehört. Und immer wenn da Liermaus gesagt hat, also mich hat das auch wachgehalten, weil das so goldig sich angehört hat. Also viele Grüße, es war eine gute, er hat es gut gemacht. Er hat einen guten Kommentatorenjob gemacht und es hat es auf alle Fälle bereichert, würde ich sagen.
Ja, aber auf alle Fälle nicht bereichert wurde das in den öffentlichen rechtlichen Sendern, weil ich habe die Übertragung dort gesehen und ich fand es irgendwie echt, also ich fand es nicht gut. Also da gab es
so wie immer halt.
Derjenige, der da verantwortlich war, war auch nicht so vom Fach. Klar, kann man sich belesen, fand ich echt nicht gut. Also normalerweise hatten die doch auch immer bei ARD und ZDF irgendeinen noch nebendran. Gut, sondern war es Franziska von Almsick, die wusste auch nicht ganz so viel mit
Schnitt. Stimmt, und
so, aber habe ich schon wieder vergessen, ja.
Aber normalerweise gibt es doch immer einen.
Dass die da nicht den Ungermann oder sowas noch
das geholt haben. Das verstehe ich auch nicht.
Und der hätte da so gut reingepasst.
Ja. Ich hätte auch fast gewettet, dass man irgendwie einen Jan Frodeno nimmt mal oder so. Also, oder hat er darauf keinen Bock?
Stimmt.
Ja, ich weiß nicht, ob der das jetzt machen würde, aber der Daniel Unger,
oder
der hat doch jetzt schon oft so kommentiert und es war doch super, der hat Erfahrung und kann das machen.
Er kann
oder,
reden, er ist
oder
ja
der hat die Töne oder sowas,
ja, genau.
die kann man doch da wunderbar hinhocken.
Volle Kanne,
ja. Und das wäre so ein Mehrwert, wäre das.
Aber gut, der steckt wahrscheinlich gerade bei so einer olympischen Übertragung mehr dahinter, wer jetzt da irgendwie, als man wahrscheinlich so denkt oder so.
Aber die kann man doch zur heutigen Zeit auch zuschalten, die müssen doch gar nicht vor Ort sein.
Ich weiß es nicht, letztendlich.
Eurosport kriegt's doch hin.
Ne? Stimmt wiederum,
also, naja.
Ja.
Deshalb, also wir haben das gar nicht öffentlich-rechtlich
geschaut. Ja, wir haben es nicht gesehen,
Erregung gezogen,
Nur auf Eurosport ist ja dann doch auch immer mal Werbung und wir haben dann parallel den Stream halt nochmal laufen gehabt von ARD oder ZDF.
In der Werbepause,
Und ich haben weiß, da immer mal ganz kurz, aber egal.
Genau.
Das Feld ist gerissen.
Gerissen, das war zu erwarten, aber ich finde unerwartbar groß. Also da waren schon mal schon echt richtige Abstände.
Hätte man nicht gedacht.
Hätte ich jetzt auch nicht so gedacht. Genau, und dann, muss man sagen, schwimmen.
Aber Laura Lindemann war vorne.
Ja, das war krass.
Ja, Laura hat dann oft gerade so nicht in die erste Gruppe geschafft, so die Saison oder die letzten Rennen. Und diesmal hat sie es gerade so in die Gruppe geschafft. Ja. Also musste noch kurz ranspringen, aber das war dann auch, das war klar, dass sie das kann und auch, dass Laura technisch sehr, sehr versiert ist und das auch kurventechnisch gut fahren kann, im Regen fahren kann. Also da hat man sich eigentlich gar keine Gedanken gemacht und das war ja dann schon mal schön, dass eine Deutsche halt vorne in der Spitzengruppe dabei war. Mhm. Was mich ultra gewundert hat, war eine Maya Kingma, die ist wirklich super schlecht geschwommen.
Ja.
Also, und Taylor Nipp und Nicolas Birk sind mir auch beide so, habe ich mir aufgeschrieben, enttäuschendes Schwimmen, ne? Oder?
Ja gut, Nicolas Birk hat man ja schon mal öfters, also das mitbekommen, dass jetzt Schwimmen, ne?
Aber man dachte in letzter Zeit, dass sie irgendwie...
Ja, gut.
Gerade bei den European Games in Kitzbühel, da ist sie...
Europameisterschaften? Ja, aber das kannst du ja nicht vergleichen. Also das ist ja
so... Nee, da ist nicht alle... Ja, aber trotzdem, also ich hätte gedacht, sie kann vielleicht ein bisschen...
Ja, aber prinzipiell ist ja auch so, je härter das Schwimmen ist, also mit den Außenbedingungen, mit Wellengang, Wind und so, desto mehr setzen sich auch die guten Schwimmer ab.
Ja.
Ist dann einfach so. Also deswegen ist vermutlich auch dem Grund geschuldet, warum dann auch diese großen Abstände entstanden sind.
Warum die
Liermaus. Aber schon nach der ersten Runde waren ja Abstände von, halben Minute schon da, oder?
Über.
Von der ersten Gruppe zur.
Oder? Ich glaube, es war schon mehr als eine halbe Minute. Das kann ich mich leider auch nicht jetzt festlegen, aber es war schon ziemlich schnell, ziemlich groß, ja. Ja, und dann war eigentlich klar, okay, die Siegerin geht aus der ersten Gruppe hervor. Ja. Das wird
ja nicht mehr... Ja, ich habe mich ja gerade mal offen, ne? Also Laura Lindemann ist ja als Letzte reingehopst und dann war Emma Jeffcoat mit, also halbe Minute hinter Laura Lindemann raus.
Ja.
Als nächste Schwimmerin so. Da war richtige Lücke so, ne? Ja. Also das muss man halt auch sehen, bei Laura war es ja echt eng. Hätte sie es da nicht reingeschafft?
Boah, das wäre bitter gewesen,
ja.
Genau. Aber gut, sie hat es geschafft und verdient geschafft, ja, und dann ist sie letztendlich beim Radfahren, da war ich mir unsicher, muss ich sagen.
Ja.
Wie geht's Laura? Denn irgendwie, also die Frauen, die vorne waren, haben sich schon gut abgewechselt. Gut, dass die Vitoria Lopez da nicht wirklich mitfahren kann, war auch klar.
Mhm.
Und dass die Summer Rappaport ziemlich schnell aus der Gruppe dann rausfliegen wird. Und da auch
aber die haben sich länger gehalten als sonst, das muss man fairerweise schon sagen. Die sind dann irgendwann rausgeflogen, weil es waren halt schon krasse Bedingungen, aber ich kann mich noch erinnern, also früher wäre Summer Rappaport direkt raus gewesen in der ersten Runde. Und auch die Lopez, also die haben sich beide wacker gehalten, das muss man schon sagen. Aber irgendwann hat sie dann getroffen und dann sind sie halt raus.
Weil, genau, Weil ja. die sind natürlich auch nicht durchgefahren, kein einziges Mal, die Rappaport und die Lopez vielleicht einmal oder sowas, also die haben da nicht wirklich viel geholfen, wobei ich da auch immer denke, boah, da würde vielleicht auch eine Flora sagen, boah, bitte bleib hinten, weil wie die in die Kurven zum Teil fahren, also die können dich ja auch mal schnell abräumen mit, ne? Also wenn da eine irgendwie das falsch einschätzt oder dann irgendwie das Vorderrad verreißt oder was auch immer, dann liegt auch mal schnell eine Flora Duffy, was extrem bitter wäre. Deswegen nehmen halt auch die starken Radfahrerinnen vorne so das Zepter in die Hand und machen das. Ja. Aber ich hätte Laura da schon auch dazu gezählt. Und dann war es immer so, ja, fährt sie jetzt da mit und schont sich irgendwie gut? Und es hieß dann auch immer so, ja, Laura fährt mit und schont sich und macht irgendwie nichts, was ja irgendwie... Was ich nicht gut finde, wenn du stark bist, man hat ja dann ziemlich schnell gesehen, Wechsel zum Laufen, okay, Laura hat einfach nicht die Beine, ne? Hat die Arme, aber nicht die Beine, und um an dem Tag ihre vielleicht sonst auch gewohnte Leistung abzurufen, weil ich hätte ihr da schon doch auf alle Fälle eine Top 5 zugetraut, und ich habe sie ja auf 3 gesetzt, also nicht ohne Grund, ja, habe ich sie auf den Medaillenrang gesetzt. Ja. Aber das war einfach nicht ihr Tag. Und dafür dann Achte zu werden, ist dann wiederum gut. Also das kann man gar nicht anders sagen. Und Achte, wenn man immer sieht, das ist gerade im Schwimmen und in den ganzen Finale, also ein 8. Platz darf man bei Olympia auf keinen Fall hier schlecht reden oder so, ne?
Das olympische Diplom, wie ich es dank Adi Töne jetzt gelernt habe. Da war er auch ganz bekannt. Das olympische Diplom.
Okay.
Ja, nee, aber nur um mal so zu sagen, welcher Druck da dahinter stand. Ne? Du hast halt irgendwie nach Rio dann das Männerrennen jetzt in Tokio gehabt. Wahrscheinlich wieder super miese Stimmung, auch wenn man immer gesagt hat, so, ja, wir schauen eher auf Paris. Aber ja, Tokio ist halt immer, oder Olympia ist immer der Moment, wo Karten auf den Tisch kommen, so ein bisschen. Und ja. Man kann vorher viel machen, man kann vorher Weltcup starten anstatt WTCS und dann halt sagen, oh, guck mal, da läuft's doch gut. Aber irgendwann kommt dann halt Olympia und dann kommen die Karten auf den Tisch und dann... ja, muss man hoffen, da läuft es. Und bei den Männern ist es halt, es hätte besser laufen können, ist es halt nicht.
Und dann lastet alles.
Alles auf Laura. Ja. Weil Annabelle, muss man halt sagen,
ja,
braucht mir jetzt nichts erwarten. Also positiv gesehen jetzt nichts erwarten im Einzelrennen. Und es lastet letztendlich alles auf Laura. Hätte und Laura nicht performt, denn, ja.
Ja, und wir wissen ja selbst, Gregor, du am besten, wie teilweise so eine Stimmung, wenn kein Ergebnis kommt, wie eine Stimmung im deutschen Team sein kann. Und du kannst dich, gerade diesmal, du kannst nicht irgendwie dich noch ablenken und so. Und Laura hat ja auch viele, sag ich, so Freundinnen im Feld, ne, und ist auch ganz gut mit zum Beispiel Yolanda Ann und sowas. Die sind ja auch Trainingspartnerinnen und so, ne. Da kannst du auch nicht irgendwie mit einer anderen nochmal so ein bisschen dich abschirmen oder sowas. Und letztendlich, also sorry, dass ich das vielleicht auch nochmal sagen muss, aber da ist manchmal die Stimmung auch der Offiziellen, die da noch so dabei sind, ne, das macht schon einen riesen Druck auf einen Athleten. Und ich weiß nicht, was vielleicht auch noch gewesen wäre, wenn dann Daniel Unger noch dabei gewesen wäre. Ja. Es ist hart. Also ich finde, das kann man schon mal ansprechen. Man weiß, ja, das sind alles Mutmaßungen, und sorry, wenn ich irgendwem auf den Schlips trete mal wieder, aber da muss man einfach Laura in Schutz nehmen und sagen, boah, Hut ab, dass sie dem Druck überhaupt so standhalten konnte.
Ja. Weil es ist ganz klar, du racest halt nicht für dich selbst, sondern halt du racest für den ganzen Verband.
Ja.
Und du alleine. Du alleine, und du hast voll im Druck, ja, wie sieht's mit der Förderung die nächsten Jahre aus, ne? Hast du da
hängt so ein Rattenschwanz hinterher.
Ja.
Und dann sitzt du dann noch da beim Abendessen, und beim Männerrennen kam halt überhaupt nichts. Und dann kann ich nur hören, so reden, Laura, du machst es. Ja.
Ja, also nochmal zum Radfahren generell. Also wir hatten ja schon die Kursstruktur uns so angeschaut, und ich dachte mir nur so bei dem ganzen Regenrennen und bei den technischen Fertigkeiten und Fähigkeiten von den Athleten wird es dann für manche wirklich schwer. Und ich habe echt mit mehr Stürzen gerechnet, weil du auch permanent über Zebrastreifen gefahren bist. Du hast ja nur noch weiße Linien gesehen. Ich dachte schon, ach du meine Herren. Also da sind die ja vorne wirklich echt gut gefahren. Also muss ich sagen, da klar. Wenn eine Flora Duffy das Heft in die Hand nimmt und die Britin, ja, also mein Tipp übrigens, die ist saustark, vor allem am Anfang gefahren ist, da dachte ich kurz, dass die Flora da, die muss ja auch mal beißen, erstaunlicherweise. Also das war schon gutes Radrennen auf alle Fälle.
Aber das muss man halt wirklich sagen, dass halt die dann auch vorne verblieben sind, die sind halt auch zum einen, was das Physische angeht, aber auch vom Technischen inzwischen. Eine Katie Seferis schlägt sich ja inzwischen auch richtig gut. Ne? Wir können uns ja alle an die Zeiten erinnern, wo sie halt noch krass drum kämpfen musste. Aber auch sie hat es ja mega gut gemacht. Und auch hier, Druckmanagement. Alle Frauen, also sei es jetzt nun wirklich, ob es nun jetzt Laura war, eine Katie Seferis genauso. Katie Seferis hat sich ja nicht über eine automatische Qualifikation qualifiziert. Dann hieß es am grünen Tisch Taylor Spivey versus Katie Seferis. USA entscheidet sich für Katie, obwohl sie natürlich jetzt die schlechteren Ergebnisse gebracht hat zuletzt. Und eine Taylor Spivey, ehrlicherweise, hat schon auf Social Media immer so ein bisschen gegen die Entscheidung geschossen. So.
Ein bisschen? Da darfst du, also an Katies Stelle, darfst du einen Monat vor Olympia gar nicht mehr dich auf irgendwelchen Social Media Plattformen aufhalten. Weil das setzt einen ja richtig unter Druck. Und dann kommen halt noch Vincent Louis noch dazu. Und
stimmt, der hat sich auch noch eingeschaltet.
Das ist schon ganz schön, ganz schön krampfig, muss man sagen, ja.
Also, und da muss.
Ach, stimmt, ja, tatsächlich, ist ja der Freund. Ach Gott, ja.
Und ich bin der Meinung, ich habe mir noch gedacht, so, ey, Vincent, hast du nicht ein bisschen was anderes zu tun? Also, wirklich noch so kurz vor Olympia fing er dann noch an, da irgendwie. Also wie gesagt, wir sind ja hier im Podcast, da wird gemutmaßt und so, aber ey, man, so ein Partner, der einen umgibt, der hat auch schon so ein bisschen Einfluss darauf, okay, wie fokussiere ich mich, ne, fühle ich mich gerade wohl und so. Und man hat aus meiner Sicht echt gemerkt, dass Taylor Spivey richtig, richtig angepisst ist. Klar, kann man sein, Riesenenttäuschung. Andererseits, es gibt halt zwei Athletinnen, die haben sich halt qualifiziert, ganz normal so. Die Chance hat sie irgendwie nicht ergriffen oder nicht geschafft. Katie genauso wenig und dann musste halt irgendwie eine Entscheidung fallen, die war hart, die ging gegen sie und ich finde, sie hat schon extrem gegen die US-Entscheidung und damit auch indirekt gegen Katie geschossen, ganz klar, und Vincent hat sich halt irgendwie so ein bisschen mit beteiligt, so. Und wenn es halt schon so öffentlich ist, dann weißt du halt ganz genau, okay,
was Vincent hinter den Kulissen
ist, Vincent ist im Kopf ganz klar halt bei seiner Lebenspartnerin und warum sie es nicht zur Olympia geschafft hat oder nicht genommen wurde und halt nicht wirklich nur bei seinem Rennen. Und fokussiert sich nur darauf. Schwere Sache, aber da war auf jeden Fall Gift so. Und wenn, sag mal, Rappaport weg, wusste man, okay, Taylor Nipp komplett weg, super schlechtes Schwimmen, kommt nicht wieder. So, auf einmal stehst du da als Katie.
Ja,
jetzt du bist, du jetzt gilt's, ne? Und hätte sie es nicht gemacht, dann wäre natürlich aber wow. Aber.
Ja, vor allen Dingen alles aus einer Trainingsgruppe, also indirekter war zumindest. Also ich glaube, vor Olympia direkt haben sie nicht mehr zusammen trainiert, da die ganzen Joel Filial Jünger, aber im Endeffekt ist es ja eine Squad.
Ja, oder Vincent Louis ist in der Squad von Katie und er hat natürlich auch Kontakt mit Taylor Spivey als seine Partnerin. Die kommt auch immer mal in die Gruppe dazu und trainiert ab und an mal mit und ja, das ist schon nicht so lustig gewesen da, glaube ich. Ja. Aber auch, muss man auch mal sagen, ich meine, Flora Duffy, jetzt nicht von ihren Trainingspartnern, die hat sich ja auch nochmal total bedankt, wie gut das alles gelaufen ist und super gut. Aber ich dachte auch immer währenddessen, okay, du bist eine Flora Duffy und du kommst aus oder startest für Bermuda. Und das ist, du weißt, dieses Land, und sie wurde ja da, als damals auch das WTS, damals war es noch ein WTS-Rennen, auf Bermuda war, was da eine Zeremonie gemacht wurde und jetzt stehst du halt da und bist wirklich die Goldkandidatin und kannst für dein Land die erste Goldmedaille ever holen, das ist auch nicht so einfach. Boah, also in Floras Haut wollte ich auch nicht stecken, ne? Aber sie hat ja da überhaupt keinen Zweifel gelassen, die ist losgelaufen und okay, weg war sie, ne?
Ja, aber auf der anderen Seite waren es jetzt ihre vierten Olympischen Spiele oder dritten. Also es war mir auch nicht klar, dass sie jetzt schon so oft dabei war. Und
hat schon Erfahrung gesammelt, klar. Ja.
Ja, absolut.
Ist ja auch schon 34, ist dann auch nicht mehr die Jüngste.
Ja. Ich habe nur gesehen, Kirk Douglas gratuliert dann irgendwie oder macht eine Honorierung, weil ihr seine Mutter ja irgendwie auch aus Bermuda stammte. Fand ich krass, wenn dann so Promis dann sich da einschalten und sich dann, also das zeigt den Stellenwert.
Ja, die waren auf derselben Schule irgendwie. Flora Duffy und eine Tochter von dem Michael Douglas da.
Krass.
Ja, lustig.
Genau, zum Radfahren. Ja, wie gesagt, du hast ja gesagt, ne, bei Laura dachten wir erst, ist es taktische Zurückhaltung oder so, aber ihr ging es dann halt dementsprechend auch nicht so gut. Er hat auch nicht den besten Tag erwischt. Also insofern war es ja vollkommen richtig, sich dort zurückzuhalten. Boah. GTB, Georgia Taylor Brown, auch krass.
Ja,
also mit einem Platten nochmal und dann die 20 Sekunden zu bekommen.
Du bist hier um 1 Uhr nachts oder wann das war, fast explodiert.
Boah, da ich, also,
kann nicht sein.
Ich hab gedacht, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Also sie bekommt doch jetzt nicht noch vor Ende noch einen riesen Rückstand reingedrückt im olympischen Rennen. Und also.
Ja, aber die war wieder so cool, wie sie ist. Sie gibt sich nicht auf. Ja. Und hat es echt cool gemacht. Ja.
Muss man wirklich sagen. Und ich glaube wahrscheinlich, also das Ergebnis wäre das gleiche gewesen, bin ich von überzeugt. Ja, also da war Flora einfach im Laufen zu überlegen. Und denn, ja gut, Podium wissen ja alle. Und ganz ehrlich, das ist so ein würdiges Podium. Also das ist genau, also das, diese drei Frauen waren aus meiner Sicht so die bestimmenden Frauen der letzten Olympiade. So, zwischen Rio und Tokio waren das die drei Frauen, wo ich sagen würde, okay, die haben diese Zeit einfach bestimmt und ja.
Verdientermaßen,
vorne. Also wirklich, ja. Also ich würde sagen, diese, also wirklich auch genau diese drei Frauen.
Ja, und auch menschlich, finde ich. Also man freut sich total. Man hört dann immer, wenn man sich mit anderen Leuten, die jetzt nicht so viel mit dem Triathlon so zu tun haben, wenn man sich mit denen unterhält und dann sagen die so, oh, ach, du bist aufgestanden. Na, es hat sich ja nicht gelohnt. Ah, es hat sich ja nicht gelohnt. Und dann denkst du, was? Es hat sich nicht gelohnt? Wann war das geil? Beide Rennen, ne? Und dann, ja, und dann denk immer so, ah, aus deutscher Sicht, also viele dann so, ja gut, aus deutscher Sicht war es ja auch gerade, was war ja so enttäuschend. Und dann denke ich so, na ja, also alles mal Butter bei die Fische, ne?
Ja, Eva, aber du kennst ja auch dann die Beteiligten.
Ja, oder wir sind ja alle da irgendwie anders involviert. Das ist nochmal eine andere Beziehung
dahinter, deswegen.
Ja. Ja, aber es ist immer krass, ne? Wenn du dich mit so Leuten, mit normalen Leuten drüber unterhältst, so, dann ist es so, oh, war das, warum bist du aufgestanden? Und ich denke mir nur so, also, oh.
Ja, das stimmt, weil da finde ich mich jetzt wieder und ich bin nämlich bei den Frauen da nicht so irgendwie involviert, weil ich die.
Da springt der Funke nicht so über, ne?
Ja, und ich dachte mir nur so, also krasses Rennen und Flora Duffy habe ich einmal getroffen, ich kenne ihre Geschichte so ein bisschen, fand ich super cool und auch mit das Podium generell, sage ich mal. Aber ich war so ein bisschen, ja, ich war dann so vom Entertainment-Faktor, sage ich jetzt mal, ganz blöd, sag ich so, ach Gott, ey, das hat sich jetzt nicht gelohnt, so, also jetzt so ganz
krass, ja.
Couch-Potato-mäßig, so in etwa.
Warum, ne? Bin ich von
das Männerrennen im Auge hatte. Und da ging es ja so schon ein bisschen mehr zur Sache beim Radfahren, aber klar, ganz andere Situation, Wetterkapriolen, dann eine richtig starke Radfahrerin zusammen, dann wird sich nicht verändern, vorne war es eine Radgruppe und dann war es auch klar, was das Laufen anging, deswegen, ja, ist aber jetzt so eine Sicht rein aus dieser Entertainment.
Wie unterschiedlich das halt empfunden wird, ja.
Aber das stimmt schon, das haben wir auch gesagt, das ist halt auch, weil beim Radfahren die Situation halt sehr, sehr lange klar war. Du hast halt vorne die Gruppe gehabt, dann hast du halt im Prinzip die zweite Gruppe gehabt, die dank Nicolas Pirek, die wirklich, ja, also unglaublich in diesem Einzelzeitfahrmodus, also dass sich die anderen Frauen, gut, ich weiß nicht, ob die Maya Kimmer noch ein paar Mal. Ja,
aber ich glaube, die Nicola will das auch gar nicht.
Ja, aber trotzdem, irgendwie denke ich mir halt so, ey, das kann doch nicht sein. Also das kann's doch jetzt wirklich nicht sein. Ihr könnt doch jetzt nicht das so lassen. Aber gut, jedenfalls, dadurch ist es halt immer diesen 1:10 Rückstand geblieben und so ist es halt 40 Kilometer lang geblieben, so. Und komplett im Gegenteil, wie es bei den Männern war. Also bei Männern
hat irgendwann der Kommentator gesagt, und jetzt brechen die letzten 10 Kilometer an und wir beide so, what? Ja. Das Radfahren ist gleich rum, was geht denn jetzt ab?
Ja. Und da war es dann schon eher so, oh, okay, jetzt kommt endlich bald das Laufen und so und dann ist ja schon noch viel passiert, also ne, mit Georgia, die dann noch wieder.
Und der Kampf des großen restlichen Feldes, also wenn ihr mal schaut, wie viele gelappt wurden, der Kampf, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht, dürfen wir überhaupt laufen? Und wenn du jetzt mal siehst, wer gelappt wurde, dann denkst du dir halt auch, oh, da ist ein ganz prominentes Beispiel, die Ashley Gentle. Lap, ne? Das darf man echt nicht vergessen. Dann eine Joanna Brown, lappt. Wendula Frintova, die auch gesagt hat, okay, oh, das ist auch Olympia. Also du wirst gelappt und darfst nicht mehr laufen. Ist schon krass. Und wenn wir mal sehen, wie viele DNFs wir bei den Frauen haben und wie viele lappt, guck mal bei den Männern. Ne? Da ist raus Luis Knabel, weil er einen technischen Defekt hatte. Und, was wir vorhin gar nicht mehr gesagt haben, Henry Schumann, der leider einen Ermüdungsbruch hat.
Ja.
Dementsprechend ist hier Ende Gelände mit Richard Murray und der Staffel. Also Südafrika hat keinen noch einen Ersatzmann und kann jetzt leider heute Nacht nicht im Team Relay starten. Aber um zurückzukommen, es sind zwei Männer nicht, haben das olympische Rennen nicht gefinisht und ich kann es gar nicht zählen, wie viele es jetzt sind. Also
20
sind,
Frauen. Boah, 20. 54 sind gestartet, 34 ins Ziel gekommen.
Ja.
Aber ich vermute, das hängt auch damit zusammen, dass die Nähe zur Staffel auch deutlich näher war beim Frauenrennen.
Ja, das
deswegen,
also, glaube ich jetzt nicht ganz.
Also guck mal, von den 20 Frauen ist über die Hälfte gelappt. Und es ist also wirklich, du hast ja die Regel, auf dem Rad, wirst du auf dem Rad überrundet, musst du raus. Und dann gibt es immer noch so einen Cut-Off, weil du natürlich teilweise auch auf der gleichen Radstrecke auch läufst. So, ja. Deswegen brauchst du einfach bestimmte Zeitpunkte. Wenn du da nicht vorbei bist, bevor der erste Läufer dort vorbeikommt, dann bist du halt einfach raus. Und die Bedingungen, die haben es einfach so hart gemacht. Und da muss man halt sagen, da ist es bei den Frauen halt schon noch so. Da ist halt die Leistungsdichte dann doch noch nicht so groß. Dass die Rückstände dann einfach so groß werden, dass die Frauen dann halt da rausfliegen. So. Ohne, dass die jetzt irgendwie sagen, ich schon mich oder so, sondern die sind dann halt raus. Und dann kommt natürlich noch, werden einige auch gestürzt sein. Haben wir einige gesehen und steigen auch viele aus. Ja.
Und wir haben halt vorne eine richtig krasse, starke Radgruppe, also wo Laura Lindemann mitfahren kann, ne, und auch nicht selbst noch was machen kann. Also wie stark die halt fahren. Und dann haben wir eine zweite Gruppe, die Nicola Spirig Power hat. Und dann wurde es halt für die dritte Gruppe extrem schwer. Und die haben es ja dann größtenteils auch nicht mehr geschafft. Und wenn man halt sieht, eine Ashley Gentle wird halt lappt und darf nicht laufen, ne? Ey, das ist ja fast unvorstellbar. Also, finde ich schon.
Ja, wobei sie es oft hat, ne? Sie ist halt schon halt so weit hinterher,
dass aber sie fährt nun mal halt auch so Rad, aber sie konnte selbst auch den Rückstand nicht mehr zur zweiten Gruppe dann zufahren und dann wird es halt echt eng. Oder, ja, es hat nicht mehr geklappt. Ja.
Ja.
So ist es.
Da hatten wir noch mehrere
Olympia-Frauen. Ja, genau.
Genau.
Ja, krasses Kontrastprogramm. Ne? Man hat ja irgendwie noch die Rio-Bilder im Kopf, also ich zumindest hatte die noch, und auch so die London-Bilder. Und dann siehst du halt das ganze Tokio-Rennen und es ist so eine ganz andere Szenerie, so ganz, also wirklich so ganz anders. Ne? Also klar, asiatisch, irgendwie neue Athleten, komplett neue Strukturen, neue Felder, neue Renndynamiken. Also es ist irgendwie auch krass. Und das sind ja 5 Jahre dazwischen. Das heißt, dieses eine Jahr mehr macht, glaube ich, auch noch mal ein bisschen was auf das Feld aus, was die Zusammensetzung angeht. Also ja, war auf jeden Fall
besonders.
Ja, aber doch, schon bei den Frauen auch andere Rennen. Ne? London hat es ja schon noch relativ lange so eine Gruppe gehabt, auch so eine Vierergruppe teilweise.
Stimmt.
Eine Helen Jenkins, die ist ja ziemlich lange, die vierte oder fünfte geworden ist in London, ziemlich lange mitgelaufen. Dann hast du ja den Sprint mit Spirig und Lisa Norn gehabt. Ja. Dann hast du in Rio den Zweikampf zwischen Gwen Jorgensen und Nicola Spirig. Und jetzt hast du halt wirklich diese überlegene Show von Flora Duffy gehabt und halt diese riesen Abstände. Die sich teilweise, das war jetzt im WTS-Rennen fand ich jetzt gar nicht so, dass es so eindeutig war, aber in dem Rennen volle Kanne. Genau, ja. Genau, so viel dazu. Wie gesagt, unsere ganzen Prognosen haben wir gegeben zum Teamrennen und so.
Warten wir es ab jetzt.
Das warten wir einfach ab.
Ja, und dann fahren wir in Urlaub und mal sehen, über was wir dann das nächste Mal sprechen.
Genau. Vielleicht über den krassen Do-it-yourself-Triathlon von Richard Murray im Olympischen Dorf, den er auf YouTube live streamt.
Das ist schon geil eigentlich.
Sorry, dazu sage ich nichts. Ey.
Aber gut, ist natürlich auch schwer. Du reist ja extra hin und so und dann sagst du, okay, einzeln nicht, ich mach. Und dann fällt es auch noch zusammen.
Wobei, er hat auch, es ist ja schon cool. Ich meine, er ist verheiratet mit Rachel Klammer und sie wird Vierte und macht ein super geiles Rennen. Also manchmal der Mann, manchmal die Frau.
Wobei ich in diesem Fall echt sagen muss, Rachel Klammer, Leonie Perriot und so und all die. Also, so sehr, wie du da kutschiert wurdest. Du
drehst die Augen.
Also, ja, gut. Die konnten auf jeden Fall der Nicola Spirig ein paar Sushi ausgeben.
Dann wäre Nicola Spirig Vierte geworden und Rachel Fünfte und die Sechste
Periode. Hast du auch wieder recht.
Mein Gott, also das ist jetzt... Auch wieder recht. Rachel hat einen guten Tag und ja.
Hast du auch wieder recht. Genau, insofern...
wir verabschieden
uns in den Urlaub.
Adios, amigos.
That's it.
Und macht's gut.
Und viel Spaß beim Team Relay schauen.
Das haben sie ja schon geschaut, bis es draußen ist.
Oh, ich dachte, du schneidest jetzt sofort
und veröffentlichst. Das ist irgendwann um 22 Uhr, wenn überhaupt, online.
Und dann hat man genau noch Zeit, bis das Relay beginnt, kann man es noch genau davor hören.
Okay, alles klar.
Cheers. Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.